Ich lese uns aus der Offenbarung, Kapitel 4, ab Vers 8, lese, was Johannes im Himmel schaut. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen. Sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam, nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe, goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf der Erde. Soweit die Offenbarung. Liebe Gemeinde, am Anfang von diesem Jahr bin ich auf einer Konferenz gewesen. 4 Tage lang war diese Konferenz gefüllt von Predigten, von Berichten von Leuten, die was mit Jesus erlebt haben und er ihr Leben verändert hat. Und das haben sie berichtet und erzählt. Und es gab ganz viel Musik und Gesang. Und dazu waren wir mehr als 10.000 Menschen, die zusammen gesungen und zugehört haben. 4 Tage voller Anbetung. Warum erzähle ich das? Ich bin von diesen Tagen meiner Familie gefüllt nach Hause gefahren. Es war eine Ermutigung im Glauben. Und ich mag das, wenn du am Morgen aufstehst und manche Lieder, die du vielleicht den ganzen Tag über gesungen hast, und wir haben einige Stunden immer gesungen, die dann weiter nachklingen. Und das nicht so wie so ein nerviger Ohrwurm, den du vielleicht von gestern vom Fasching, hast du vielleicht noch sowas im Ohr? Vielleicht. Sondern so Lieder, die du gesungen hast, wo du Gott angebetet hast, und sofort macht das was mit deiner Seele. Die bringt dich wieder wie neu vor Gott. Es singt weiter. Das alles dauert nur 4 Tage, geht auch wieder vorbei. Aber warum erzähle ich das? Es führt uns zu unserem heutigen Thema hin, nämlich, ich will über Anbetung sprechen. Anbetung ist ein Wort, was Christen oft benutzen und manchmal so mehr oder weniger wissen, was heißt denn das eigentlich oder was meint dieses Wort Anbetung. Ich habe aus Offenbarung 4 und 5 gelesen und dieses Kapitel ist voll davon, von Anbetung und was Anbetung ausmacht. Und ich will das heute Morgen für euch entpacken unter 3 Gesichtspunkten, 3 Gedanken. Das erste ist die Notwendigkeit von Anbetung. Das zweite, durch die Frage beantworten, wie geht denn ein Weg hin zur Anbetung? Wie kann ich anbeten? Und das dritte, was ist denn so Mittelpunkt, was ist Schwerpunkt von Anbetung? Und ich will dir ein paar praktische Dinge so für deinen Alltag mitgeben. Fangen wir mit der Notwendigkeit der Anbetung an. Ich habe ja von der Konferenz erzählt, von der Mehrkonferenz in Augsburg, von dem Gesang, von der Musik, die wir da gehört haben, die es dort gibt. Und ich bin mir sicher, wenn du heute hier sitzt, würdest du sagen, naja, das bräuchte ich jetzt nicht für meinen Glauben. Vielleicht, weil die Musik, die dort gesungen wird, war oft moderne Lobpreismusik, aber nicht nur, es gab auch liturgische Gottesdienste, vielleicht nicht so deins ist, wo du sagst, da lebt mein Glaube drin. Vielleicht brauchst du Bach oder mehr Paul Gerhardt. Und es darf sein. Denn Anbetung hat erstmal nichts nur mit einer Atmosphäre zu tun oder bestimmten Liedern oder einer Musikrichtung. Ich meine etwas anderes, auch nicht eine Art von einer Veranstaltung, sondern im tiefsten dazu, wo jeder Mensch gemacht ist. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen, als Gegenüber von Gott. Und seine Idee war das und so sind wir gemacht. Und all das hat schon mit Anbetung zu tun. Unsere Zeit, unsere Gesellschaft und unsere Kultur, die hat ja ein Problem damit, dass es überhaupt einen Gott gibt. Wir lehnen in großen Teilen ab, dass es so etwas wie eine unsichtbare Welt überhaupt gibt. Es gibt Leute, die sagen, das, was ich nicht sehe, das gibt es nicht. Und das ist ganz tief eingegangen in unser Denken, mehr als wir vermuten. Die Kommunisten zur DDR-Zeit mit dem Materialismus, die wären froh darüber, über das Denken, was uns prägt. Durch die Hintertür kommt einiges wieder, wenn du dich mit Esoterikern unterhältst. Mit denen kannst du dich über eine unsichtbare Welt unterhalten. Da vielleicht. Aber sonst, Johannes schreibt etwas über den Himmel. Es ist so ein Moment, wo wie eine Decke weggezogen wird, dass er hineinschauen kann in das, was real ist. Auch wenn wir es nicht sehen können. Ein Blick vor den Thron Gottes. Und das haben nur einige auch in der Bibel bekommen, diesen Blick hinein. Zum Beispiel der Prophet Jesaja durfte mal in den Thronsaal schauen, wie der Saum des Gewandes von Gott diesen Raum ausgefüllt hat und dort die Engel singen, heilig, heilig, heilig. So wird vor dem Thron Gottes angebetet. Und wir singen das gleiche Lied, vielleicht mit einer anderen Melodie, ja im Abendmahl ganz oft. Vom Thron Gottes wird angebetet, schreibt Johannes. Und das ist im Übrigen so, dass jeder Mensch anbetet. Jeder. Egal welche Religion, ob du sagst, ich bin Agnostiker, Atheist, was auch immer. Jeder Mensch betet etwas an. Wir nennen das vielleicht anders. Wir sagen dann vielleicht, das ist mir besonders wichtig oder das liegt mir sehr am Herzen. Was meine ich damit? Das will ich dir an einem Beispiel erzählen. Ich verstehe etwas davon, von Fußball als Anbetung. Wie meine ich das? Ich habe ja als junger Mensch Fußball gespielt und da drehte sich mein ganzes Leben eigentlich um diesen Sport. Eine Mannschaft trainiert, da musst du einmal die Woche hin, am Wochenende hast du Spiel. Meine Eltern waren da sehr auf diesem Gebiet unterwegs, das heißt, in unserem Familienleben ging es oft darum. Später als junger Mann habe ich eine Jugendmannschaft trainiert. Am Wochenende haben wir uns Spiele angeschaut und ich habe viel Geld für die Trikots meiner Lieblingsmannschaft ausgegeben. Und wenn dann aber eine meiner Lieblingsmannschaften verloren hatte oder wir selber am Wochenende, dann hat mich das wirklich mitgenommen. Also die ersten zwei Tage in der Schule waren dann immer so hinüber. Das Gute war, das nächste Wochenende war nicht so weit weg. Da gab es eine neue Chance, um zu gewinnen. Entweder wir selber oder eben das Team, was ich so unterstützt habe. Das ist nichts anderes als Anbetung. Dass ich etwas von ganzem Herzen tue, sich meine Gedanken nur darum kreisen. Ich darauf schaue und es dann mich so richtig emotional packt, wenn ich eben gewinne oder verliere. Anbetung ist das, wofür du deine Kraft und deine ganzen Gedanken einsetzt. Besonders merkst du das, wenn dich das innerlich packt und mitnimmt. Nichts anderes ist Anbetung, als mit Gedanken seiner Kraft sich um diese eine Sache zu drehen.
Ich will jetzt noch eins klarstellen für alle, die jetzt schon überlegen, ob sie ihre Hobbys beiseite legen müssen. Ich meine jetzt nicht damit, dass du sagen musst, ach, ich muss jetzt genau aufpassen, welches Hobby ich tue. Sondern es geht mir da um eine Ordnung, zu sagen, was ist besonders wichtig in deinem Leben, worum dreht sich es eigentlich wirklich? Das ist nämlich auch das, worauf dein Leben dann steht und fußt, das ist dein Fundament. Und was sind Dinge, die, mit denen ich auch gerne Zeit verbringe, aber die dann eben zweit-, dritt-, viertwichtigst sind? Für Fußball kannst du natürlich andere Beispiele einsetzen. In unserer Zeit ist, denke ich, ein Thema, was Leute sehr stark bewegt, auch immer das Thema Identität und Sexualität. Und wenn du da Diskussionen anfängst, am besten dann irgendwie noch mit biblischen Positionen ankommst, merkst du, das fordert die Leute heraus, es kommt sofort Widerspruch. Und das hat auch den Grund darin, dass das Menschen extrem wichtig ist. Und sie sagen, da will ich mir nicht hineinreden lassen. Ich will zu einem zweiten kommen. Alle Menschen beten etwas an. Die Frage ist nur, was? Wir kommen zu einem zweiten. Wie komme ich denn dahin, etwas und wen anzubeten? Es gibt in der Bibel eine Geschichte, in der Jesus in die Wüste geführt wird und versucht wird. Die hat uns Matthäus aufgeschrieben, die hat uns Lukas aufgeschrieben. Das sind die Versuchungen unterschiedlich. Aber im Kern steht immer eine Frage. Und darauf läuft es hin. Der Satan sagt, Jesus, bete mich an. Werf dich vor mir nieder, dann kriegst du alles, was du hast. Er spitzt es zu und Jesus antwortet ihm mit dem Wort Gottes. Er sagt ihm, du sollst aber Gott, den Herrn, allein anbeten. Mit all deiner Kraft, deiner ganzen Seele. Darum geht es. Die Frage ist aber, wie komme ich denn dahin? Wenn das Gesetz ist, dass wir Gott allein anbeten sollen, wie komme ich dahin zu sagen, Gott, du bist der Schönste, du bist mein Geliebter, du bist mir das Kostbarste im Leben. Das kann man erstmal so nennen. Aber wie komme ich dahin, das zu sagen, zu glauben und zu denken? Und das ist ein Weg, den du mit dem Kopf, mit dem Herz, mit deinem ganzen Leben erstmal gehen musst. Und es geht damit los, einzugestehen und zu sagen, es gibt so etwas wie eine unsichtbare Welt, es gibt einen Gott. Und wenn du den nicht kennst, verpasst du das Entscheidende in deinem Leben, weil du eben auf ihn hin gemacht bist. Du bist als Ebenbild von ihm geschaffen. Der Hauptredner dieser Mehrkonferenz, Johannes Hartl, hat es in diesen Satz gepackt. Realität ist die Wand, gegen die du läufst, wenn du einer Illusion gefolgt bist. Realität ist die Wand, gegen die du läufst, wenn du einer Illusion gefolgt bist. In unserem Leben braucht es manchmal so Wände, gegen die wir knallen und dann merken, die Welt ist eigentlich anders, wie wir sie uns gern vorgestellt oder gedacht hätten. Und manchmal ist so eine Wand eine persönliche Krise, wo wir neue Fragen stellen, manchmal auch eine Leitsituation, wo wir sagen, worum geht es eigentlich in meinem Leben? Was ist wirklich wichtig? Solche Wände sind Chancen, nach Gott zu fragen. Johannes blickt in den Himmel und er beschreibt uns mit seinen Worten die Schönheit, die er da sieht, den Thron Gottes. Und dann fängt er an, das, was wir in unserer Welt auch als kostbar beschreiben würden, als Vergleiche zu nutzen. Kostbare Edelsteine, Smaragd, einen Jasper und Sarder. Es leuchtet, es ist funkelnd. Und den Thron Gottes ist es wie bei einem herrlichen Regenbogen, schreibt er. Gott ist die absolute Schönheit und deswegen so kostbar. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir mit Kostbarkeiten und Schönheit und ich sag mal mit Kunst geht. Ob du heute noch vorhast, sagst, nach dem Gottesdienst gibt dann Mittagessen und dann gehe ich ins Museum. Man muss ein Stück fahren bei uns, das ist mir klar. Aber es gibt ja Leute, die gerne in Ausstellungen gehen, sich mit Kultur und Kunst befassen. Ich hatte einmal die Gelegenheit, als wir eine Reise nach Paris gemacht haben, dass ich im Louvre gewesen bin. In diesem großen Museum, wo wirklich viele Kostbarkeiten dieser Welt ausgestellt sind. Kunstwerke, aber auch Riesengemälde. Und da gibt es Räume, da stehst du vor Bildern und fragst dich, wie lange haben diese Künstler gebraucht, um diese Leinwand zu bemalen? Also einfach, weil die so groß sind. Da geht es noch nicht mal darum, dass das auch noch schön ist, aber es ist einfach überwältigend und erstaunlich, was sie da geschaffen haben. Und dann gehst du durch diese Hallen und Räume und Zimmer und siehst diese Kunstwerke an. Und dann gab es einen Raum, Und der war vollgepackt mit Leuten. Es waren eh viele Leute da, aber der war voll. Also so, dass du dich anstellen musstest, um in diesen Raum hineinzukommen. Und man weiß ja als guter DDR-Bürger, da gibt es irgendwas Wisches, da stellt man sich mit an. So habe ich das natürlich auch gemacht. Und als wir uns da angestellt haben, dauerte es eine Weile, bis man in diesen Raum kam. Und in diesem Raum war es so, dass es an der Seite einige Bilder gab, die auch nett waren, die hat aber keiner angeguckt. Alle wollten vorn in die Mitte an so eine Säule und da hing ein Bild. Und du erkannst es erst richtig, wenn du wirklich fast davor standst. Es war die Mona Lisa von Da Vinci, wo viele Menschen sagen würden, die ist schön und die ist kostbar und deswegen ist die teuer und du kannst sie dir nicht einfach ins Wohnzimmer hängen. Vielleicht als Fotografie, aber nicht im Original. Ich war zunächst enttäuscht, als ich davor stand. Man hat ja so gewisse Erwartungen, wenn man das was Schönes und Kostbares sieht. Es war extrem klein im Vergleich zu all den anderen Kunstschätzen und Werken, die man gesehen hatte. Aber wenn man etwas davor stand, konnte man so eine Ahnung dafür bekommen, warum dieses Bild so schön und kostbar ist. Das kannst du auf Gott übertragen. Es braucht Zeit und Mühe, Gott anzuschauen, über ihn nachzudenken, von ihm zu hören, dass du seine Schönheit und Kostbarkeit entdeckst. Und du musst schon auch etwas dafür einsetzen, Zeit mit ihm zu verbringen, um ihn als schön zu empfinden. Falls du jetzt ausgestiegen bist, ich biete dir ein anderes Beispiel an. Es gibt ja Menschen, die sehr technikaffin sind und die sagen, mit Oldtimern, mit Autos, da habe ich's. Meistens sind das ja so Männer, die so Kostbarkeiten gut finden. Stell dir einen Mann vor, der sagt, 60er Jahre, da wurden die besten Autos gebaut, da gibt es einen Oldtimer, den will ich haben. Dann sind die auch noch sehr selten. Und jetzt gibt es dieses Teil bei eBay Kleinanzeigen. Dieser Herr sitzt vor seinem Handy, Smartphone oder Computer, wie auch immer, und sieht, es wird angeboten. Wenn er ein guter Ehemann ist, sagt er seiner Frau noch Bescheid, dass er jetzt gleich die Düse macht, um das zu erwerben. Aber er wird natürlich alles daran setzen, dahin zu fahren, sein Geld zu nehmen und zu sagen, jetzt gibt es das Teil. Jetzt gibt es diesen Oldtimer, den will ich. Und so ist es mit Gott, dass wir Zeit und Kraft brauchen, um zu entdecken, wie schön er ist. Und so stehen die Gestalten und Menschen im Himmel und beten Gott an, weil er es wert ist, weil er würdig ist. Und dann legen sie ihre Kronen ab vor diesem Gott und sagen, du bist mein Ein und Alles. Und das heißt, sie geben die Kontrolle ihres Lebens ihm hin. Nichts anderes interessiert mich mehr. Und das ist Anbetung. Hat nichts nur mit einem Musikstil zu tun, der natürlich hilft. Musik hilft uns, Gott anzubeten. Das ist, wenn wir Gott ehren. Ich will zum Letzten kommen, dem Schwerpunkt von Anbetung und praktischen Konsequenzen für uns daraus. Jeder, der sagt, es gibt sowas wie eine unsichtbare Welt, der kann sich vielleicht noch darauf einigen zu sagen, es gibt sowas wie einen Gott. Du benennst es aber nicht genauer. Dann kannst du dich mit anderen Religionen, kannst du dir noch einig werden. Aber dabei bleibt Johannes nicht stehen. Er sagt, das Zentrum der Welt ist besetzt. Da ist ein Gott. Und auch er beschreibt diesen Gott mit Bildern und sagt, er ist derjenige, der das Lamm ist und der Löwe ist. Das ist derjenige, der heilig ist und vor dem sich alle niederwerfen. Wir haben einen Namen dafür, für den Sohn Gottes, für Jesus Christus. Der das geschlachtete Lamm ist, der sein Leben gegeben hat. Unschuldig hat er sich töten lassen aus Liebe zu uns. Und sein Blut vergießt. Und der dir damit zeigt, ich habe dich lieb. Und da könnte ja der Eindruck entstehen, dieser Gott ist ein kraftloser Gott. Der kann sich eben nicht wehren, der wird auch noch umgebracht. Deshalb das Bild des Löwen dazu. Der Löwe, der brüllt, der herrlich und stark ist. Und auch das ist Jesus. Ein starker Gott. Deswegen schreibt Paulus im Römerbrief, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die uns rettet. Jesus ist die Kraft Gottes, der unser Leben führt und leitet und der wiederkommen wird als Herrscher über alle Welt. Und dann werden alle erkennen und alle ihre Knie beugen und sagen, das ist wirklich Gott gewesen, wir haben es nur nicht erkannt. Und seine Liebe hat Konsequenzen für dein Leben und ich will es auf drei Dinge zum Schluss bringen. Erstens kannst du in deinem Leben die Kontrolle getrost deinem Gott abgeben. Wir haben unser Leben, so gerne wie wir es hätten, nicht unter Kontrolle. Wir denken das so oft, wenn die Tage so dahin gehen und denken, ich habe alles im Griff. Dann kommt manchmal eine Krankheit, ein Umstand, wo wir sagen, irgendwie hatte ich mir das anders gedacht. Aber auch wenn dein Leben anders verläuft, als du dir das gewünscht hast, es wird regiert von deinem Gott und er hat einen Plan für diese Welt, auch wenn wir nicht alles verstehen. Das Zweite, dieser König ist das geschlachtete Lamm. Er hat sein ganzes Leben für dich gegeben, das ist Schönheit. Und das heißt aber auch, wenn Dinge in deinem Leben missglücken, es gibt einen, der für dich gestorben ist, der dir vergibt und bei dem du neu anfangen kannst. Und so wird auch deine Liebe zu Jesus wachsen, wenn du entdeckst, ich verbocke Dinge, das wollen wir nicht so gern eingestehen. Und er empfängt mich immer noch mit offenen Armen und sagt, komm her zu mir. Ich habe dich erwartet, bei mir bist du erwartet. Ich habe dich lieb. Und das Letzte, Gott ist Schönheit. Und es gibt vielleicht Dinge in deinem Leben, die dir Freude machen. Die, wo du sagst, sei das die Kunst, sei das Auto, sei das Tanzen, was auch immer. Wo du sagst, das genieße ich. Und das ist deswegen, weil Gott dich geschaffen hat, weil Gott diese Dinge geschaffen hat, dir zur Freude. Aber die größte Schönheit wirst du nie in diesen Dingen entdecken, sondern nur bei Gott, weil er die absolute Schönheit ist. Bei ihm wirst du Zufriedenheit und Gnade finden. Und deshalb beten am Ende alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden an, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.